Ich glaube, es ist ganz wichtig am Anfang, dass die Projektbeteiligten sich kennenlernen, dass auch wirklich ein Projektteam daraus entsteht, weil das ja ein längerfristiges Vorhaben ist. Dass man auch ganz klar aufschreibt, nicht nur Features und Funktionen, das hat man im Vorfeld schon gemacht bei der Auswahl, sondern auch, was in dem Einführungsprojekt denn bis wann erreicht werden soll.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Willkommen zu unserer heutigen Episode im Rahmen unseres Projektmanagement-Podcasts. Heute zum Thema PPM-Software-Implementierung. Und zwar geht es jetzt wirklich um die Implementierung, wie die Software eingeführt wird. Wir haben noch drei Stufen drumherum, vier in Summe. Wir haben uns in der ersten Episode damit beschäftigt, mit Orientierung, wenn ich weg möchte von meinem vielleicht Excel-Chaos hin zu Multiprojektmanagement-Software, wie geht das? In der zweiten Stufe haben wir uns über eine Longlist hin zu einer Demo für eine Shortlist oder aus einer Shortlist bis hin zur Entscheidung, welches Tool ich einführe, durchgearbeitet. Heute ist die dritte Stufe dran, nämlich wie die ausgewählte Software jetzt wirklich implementiert werden soll. Und dann haben wir hinten raus noch eine vierte Stufe, nämlich wenn Sie es mal lange am Laufen haben, Ihre Multiprojektmanagement-Software, wie man denn da noch ein Sahnehäubchen oben drüber kriegt, also wie man das dann noch später weiter optimieren kann. Das mache ich alles nicht alleine. Thomas Henkelmann ist bei all diesen Episoden dabei. Hallo Thomas.
Hallo Hans, freue mich, dass die Ärmel hochgekrempelt werden und wir jetzt tatsächlich uns mit der Software beschäftigen, sie implementieren, konfigurieren und was weiß ich ihren. Fangen wir mal an.
Genau, apropos anfangen, wir haben ja schon die Firma gibt es jetzt 26 Jahren, schon sehr oft angefangen, Software einzuführen. Wir haben da früher das ja so gemacht, dass wir wirklich den Kunden alle Wünsche versucht haben zu erfüllen und da breite, große Programme aufgesetzt haben für die Einführung, um aber festzustellen, dass wir, manchmal auch überforderte Kunden dann vorgefunden haben, oder? Und dann haben wir uns doch vor vielen, vielen Jahren dazu entschieden, Pakete einzuführen, einfach mal was hinzustellen, mit dem man arbeiten kann, weil das einfach schneller zum Ziel führt und weil das einfach besser ist. Wollen wir da vielleicht direkt einsteigen, wie man diese Implementierung jetzt angeht?
Das Vorgehen hat sich sicher geändert, so wie sich die Software-Tools auch geändert haben. Wir haben ja im letzten Jahrtausend mal die Fünf-Phasen-Methode erfunden, mit der man über Wochen Anforderungen aufgeschrieben hat. Dann wurde ein System gebaut, nochmal über Wochen, das einem verdutzten Kunden irgendwann präsentiert wurde, um dann zu erfahren, dass es eigentlich ganz anders sein soll. Da hat man natürlich viel dazugelernt, alles was in Richtung agile Prozesse, MVP, also ein Mindestfunktionsumfang, der dann immer weiter ausgebaut wird. Und das ist tatsächlich heute, was wir auch sicher empfehlen würden. Das heißt, einerseits Pakete von Funktionalität, die aus unserer Sicht Sinn machen, selbst wenn der Kunde sich viel mehr wünscht, trotzdem damit zu starten, weil einfach natürlich die Beteiligten abgeholt werden, weil sie schon was sehen, weil sie es ausprobieren können, statt lange auf Ergebnisse zu warten. Und wenn man das jetzt alles mal sich zusammensteckt, was heißt denn jetzt eine wirkliche Einführung eines PM-Tools? Dann gibt es sicher einen Technikteil, aber auch einen großen Organisationsteil, Hans, oder? Da spielen ja viel mehr Themen rein, als nur eine Software zu installieren.
Ja, genau. Also installieren müssen wir, wenn wir in die Cloud gehen, sowieso meistens nichts, außer die Synchronisation von User-IDs vielleicht. Aber ansonsten ist das ja alles vorhanden. Das ist ja mit Abstand die häufigste Variante, die wir sehen, dass wir ja eben Kunden auf eine Cloud-Lösung bringen, die ja schon da ist. Oder mit minimalem Aufwand zur Verfügung gestellt oder sagen wir mal zugänglich gemacht wird, ist vielleicht noch die bessere Wortwahl. Aber genau, es geht ja darum, dass da Menschen drumherum damit arbeiten sollen, dass wir auch über Prozesse uns Gedanken machen müssen und wie viele von den Prozessen und wie viele von den Menschen sollen denn auch in dieser ersten Stufe mitkommen. Also das heißt, dass die Idee, sich auf der technischen Seite, auf der prozeduralen Seite und auf der Seite der Personen, sich über Stufen Gedanken zu machen, wer macht in der ersten Stufe mit welchem Funktionsumfang des Tools welchen Prozess. Also vielleicht geht es am Anfang einfach mal darum, dass wir die Masse an Projekten, die wir haben, mal prinzipiell ins System kriegen, ohne da jetzt gleich an Risikoanalyse, Stakeholderanalyse, ausgefeilte Statusberichte und was Gott was alles im Detail zu denken. Dass wir das alles brauchen, gar keine Frage. Aber einer der, also für uns immer low-hanging fruit, erste Geschichte, die man schön als Quick-Win auch verzeichnen kann, ist, wir haben endlich die zentrale Projektliste, wo alle Projekte drinnen sind. Genau, die will ich aber in ein paar Wochen haben und nicht in Monaten, weil wir für jedes einzelne Projekt alle einzelnen noch so detaillierten Dinge damit reinbringen. Nein, das wollen wir nicht. Das kommt dann in späteren Stufen, sondern am Anfang geht es einfach mal darum, dass wir sagen, schauen wir mal, dass wir alle Excel-Files wegschmeißen oder egal, wo das Zeug sonst verwaltet wurde. Wir wollen einfach mal, und das ist ja heutzutage alles webbasiert, ja, ich möchte auf diese URL, die möchte ich in meinen Browser eingeben, möchte auf diese zentrale Projektliste kommen und sagen, da finde ich mein Projektmanagementsystem. Und da sind wir alle Projekte drin, oder? Das wäre für mich so der allererste Schritt.
Das ist auf jeden Fall der berühmte Quick-Win, ja, weil das war ja bisher in Unternehmen vermutlich völlig unvorstellbar, dass man die Projekte alle an einer Stelle findet. Plötzlich sind nach wenigen Wochen schon die ersten Ergebnisse da. Ich kann die Projekte dort sehen. Da fehlen vielleicht noch ein paar Felder. Da kann man noch nicht beliebig sortieren, gruppieren. Ist das auch egal. Aber man kann damit auch Vertrauen schaffen in die Lösung. Und das ist ja, glaube ich, sowohl für unsere, sag ich mal, Kunden ganz wichtig, die so ein System einführen, weil die müssen ja auch Rede und Antwort stehen, die müssen regelmäßig zeigen, was sie schon erreicht haben. Und da macht es ja, wie du schon sagst, nicht Sinn, jetzt alle Anforderungen in beliebiger Granularität umzusetzen, sondern mal eine ordentlich umzusetzen, die auch mit Daten zu füllen, damit man den Mehrwert eines solchen PM-Tools auch überhaupt mal abschätzen kann. Also das würde ich auf jeden Fall auch immer favorisieren, da in funktionalen, kleineren Häppchen vorzugehen, die aber in sich schon komplett funktionieren und die man dann auch immer schön intern zeigen kann und mit der man eben auch mal die Werbetrommel rührt. Schaut mal her, was wir für ein tolles Tool ausgesucht haben. In 3 Wochen haben wir eine Projektliste, auf die alle zugreifen können, sogar mit Berechtigungen. Was will man sich denn Besseres wünschen für den Einstieg eines solchen PM-Werkzeuges?
Genau, und vielleicht mit einer Spalte, wo der Typ des Projektes drinnen steht, so dass man dann später sagen kann, ja, das ist ein agiles Projekt, dann nehmen wir nur ein, zwei Boards dazu, also Kanban-Boards irgendwie, die vielleicht nach bestimmten Kriterien aufgebaut sind, oder werden vielleicht auch mit einem anderen Tool geplant, vielleicht, also wenn man an die Microsoft-Umgebung denkt, und wir haben in der letzten Zeit ein paar Vorträge gehalten zum Thema New Planner, da gibt es eben den kleinen Planner Basic sozusagen, ja, oder eben Planner Premium mit einem richtigen Gantt-Chart und Verknüpfungen und so weiter. Also könnte man einfach mal sagen, das ist ein kleines Projekt, können wir mit dem Planner machen, Basic, und das ist ein größeres Projekt oder ein komplexeres Projekt, machen wir mit Planner Premium, oder es ist ein noch größeres Projekt, gehört zu einem Programm, machen wir mit dem TPG Scheduler. Aber alle finden wir in einer Liste. Wir haben eine Liste, wo alle Projekte drinnen sind, der Typ steht dabei, und welche Vorlagen ich da vielleicht entsprechend dann auch verwenden muss, kann ich daraus dann ableiten. Klar, das steht dann entweder in dem Tool oder wird es dort angeboten. Natürlich braucht eine Schulung dazu, ganz klar. Es soll zwar möglichst einfach sein, aber trotzdem müssen wir die Leute abholen. Also egal, welche Stufe wir dann als nächstes machen, wir werden immer Leute schulen müssen, wir werden sie abholen müssen, wir werden sie begleiten müssen. Wir werden sie vielleicht auch ihnen helfen, dass sie ihre Daten damit reinkriegen. Also gab es da eine Vorbefüllung, hat die wer anderer gemacht, oder sagen wir, es gibt eine allgemeine Schulung, und dann bringt eine Gruppe von 3 Leuten, ihre ähnlichen Projekte mit, und dann machen wir mit 3 Leuten dann diese Sorte von Projekten, aber wirklich mit Hands-on, dass sie nach einer allgemeinen Schulung jetzt wirklich ihr Projekt ins System bringen. Klar, kann man auch 1:1 machen, wenn es eine größere Geschichte ist, aber vielleicht kriegt man auch ein paar Kollegen zusammen, die ähnliche Projekte haben, dann geht es in etwas weniger Zeit von der Betreuung her, dass man also wirklich lebend das System lebend macht und es wirklich oder am Leben erhält, natürlich dann auch, indem das also nichts ist, was vorgelegt wird, sondern was wirklich selbst erschaffen wird sozusagen. Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass ein paar im Auditorium jetzt denken werden, na, wie stellt er sich das vor? Ich kann doch nicht die Hälfte meines Projektes eingeben. Soll ich dann noch mit der Risikoanalyse in meinem Excel bleiben und den Rest schon drinnen haben und so? Ja, klar. Das ist mein voller Ernst. Dann haben Sie halt nur einen Teil woanders, kann schon sein, aber umgekehrt, wenn Sie sich das vorstellen, dass jetzt jeder individuell sein Projekt in epischer Breite damit reinbringt und Sie haben 70 laufende Projekte mit 25 Projektleitern, wie lange soll denn das dauern? Dass wir dann sagen, ja, wir haben 12 Projekte drinnen, 14 Projekte drinnen, 18 Projekte drinnen und zu Weihnachten, nee, sind doch erst 52. Unser Ansatz ist, und das ist eben gelernt aus all den Jahren, unser Ansatz ist ein anderer. Ich hätte ganz gern die 75 Projekte drinnen, aber nicht von allen 75 Projekten alle Methoden abgebildet. Das ist mir lieber aus der Tool-Sicht und aus der Datensicht als der umgekehrte Weg. Wir haben ein Multiprojektmanagementsystem, Es sei denn, Sie sind natürlich in der Umgebung, dass Sie sagen, ich habe drei große Projekte und ich muss mich um die kümmern. Ja, okay, haben Sie eine ganz andere Baustelle. Dann holen Sie bitte drei erfahrene Projektleiter und sorgen Sie dafür, dass die drei Projekte sauber reinkommen oder irgend von mir aus auch irgendwie verwaltet werden. Ja, ganz andere Baustelle. Unser Ansatz, unsere Kunden kommen normalerweise mit der Aufgabe, wir haben viele Projekte und wir müssen Übersicht über vieles gewinnen und dementsprechend steht auch die Mehrzahl dieser Projekte im Vordergrund und die individuelle Ausprägung kommt dann erst später. Sorry, wenn ich jetzt drei Sätze extra investiert habe, aber das ist vom Herangehen her und vom Verständnis her aus all unserer Erfahrung eben schon ein Unterschied zu dem, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben.
Aber es geht ja ganz stark auch darum, die Erwartungen zu kennen und Erwartungen zu managen. Ja, da sind ja viele Beteiligte sozusagen auf der Kundenseite, die sich für ein PM-Tool letztendlich entschieden haben in den beiden Episoden davor. Und jetzt geht das Projekt dann tatsächlich los. Und was heißt denn tatsächlich losgehen? Jetzt waren wir gerade eben schon in einer doch relativ wieder tiefen technischen Gestaltung. Und was kann man dann machen, um das System nach und nach einzuführen und auszubauen? Ich würde tatsächlich nochmal zwei Schritte vielleicht zurückspringen. Jetzt kommen da Berater, in welcher Firma auch immer, mit welchem Tool auch immer, die ihre Tools sozusagen auswendig kennen, die sie aber als Kunde nicht kennen. Und sie selber haben gewisse Vorstellungen, wie sie arbeiten sollen, können aber das Software-Tool klar von den Demos einschätzen, aber nicht wirklich beurteilen, wie man jetzt damit arbeitet. Ich glaube, es ist ganz wichtig am Anfang, dass die Projektbeteiligten sich kennenlernen, dass auch wirklich ein Projektteam daraus entsteht, weil das ja ein längerfristiges Vorhaben ist. Und dass man auch ganz klar aufschreibt, nicht nur Features und Funktionen, das hat man im Vorfeld schon gemacht bei der Auswahl, sondern auch was in dem Einführungsprojekt denn bis wann erreicht werden soll. Und wie du schon gesagt hast, ja, die Liste aller Projekte in den nächsten 2 Monaten, was müssen wir dafür tun? Wie viele Leute müssen wir schulen? Wer kann das alles machen? Was können wir importieren vielleicht von wo auch immer? Und dass das auch ganz klar im Unternehmen kommuniziert wird. Also ein Projektplan für die Einführung dieses Projektmanagement-Tools dann tatsächlich mit Ergebnissen, die bestenfalls im 2-3-Wochen-Rhythmus auch intern dann vorgestellt werden. Also nicht im stillen Kämmerchen einschließen und was basteln, sondern regelmäßig darüber informieren, auch die Geschäftsführung mal abholen, die Sponsoren abholen, damit es zum Erfolg wird, weil technisch die Tools können heute alle alles. Ja, nicht falsch verstehen, aber mehr oder weniger sind die ja doch sehr flexibel und können sehr viel. Aber dass so ein Einführungsprojekt gut startet. Und ich hatte mal einen großen Pharmakunden da auch Projektmanagement eingeführt und so in meinem der ersten Meeting sagt halt der Projektleiter, wissen Sie was, Herr Enkelmann, wir brauchen ein Projektteam. Wie machen wir das? Sperren wir einen Raum, kippen Alkohol drüber, so wird's ein Team. Klappt heute nicht immer, auch in Ordnung, aber man muss die Leute zusammenbringen, auch mal gemeinsame Erlebnisse teilen lassen, damit sie überhaupt zusammenarbeiten. Ja, das sind ja lauter Fremde, die da plötzlich die nächsten Monate und Jahre zusammenarbeiten und ich glaube, die Chance muss man sich geben, neben aller Fachlichkeit und neben aller Funktionen, die man an der Stelle hat.
Genau, kann ich nur unterschreiben. Es geht ja darum, dass man gemeinsam was weiterbringt, gemeinsam auch Transparenz schafft. Das geht auch um Vertrauen, es geht um Umgang mit Daten, es geht um Umgang mit ja auch Nichtwissen, sage ich jetzt mal. Also ein vertrauensvolles Klima in einem Projektteam ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr willkommen. Und du hast einen wichtigen Punkt jetzt auch gesagt, dass man nach 2 Wochen schon mal was vorstellt oder nach 3 Wochen stimmt und nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Wir haben ja zum Thema Prozesse und Multiprojektlandschaft ein Thema, dass wir diese Multiprojektlandschaft, sprich die Projektliste und das, was darin jetzt gerade schwierig ist, uns ja regelmäßig anschauen wollen. Wir wollen ja ein Frühwarnsystem bauen. Wir wollen ja nicht immer erst dann drauf schauen, wenn es knirscht, sondern wir wollen ja regelmäßig drauf schauen. Das heißt, unser ganz wichtiger Ansatz ist, dass wir eben ein PMO haben, ein Project Management Office, das dafür sorgt, dass ja regelmäßig Meetings stattfinden mit Leuten, die Entscheidungen treffen können, die aus dem Leben der Projekte halt nur mal so entstehen an Anforderungen, sprich es müssen Leute umverteilt werden, es geht darum, ob wir Deadlines verschieben dürfen oder ob ja einfach, was links oder rechts weiter vorgegangen wird in bestimmten Projekten. Das kann natürlich der Lenkungsausschuss eines Projektes sein, der das bespricht, aber wenn Sie, es ist immer die Frage, welche Art des Projektes es ist, aber bei ganz vielen internen Projekten gibt es jetzt nicht für jedes einzelne Projekt einen Lenkungsausschuss, sondern es wird eben in dieser Multiprojektsitzung besprochen. Also ich kenne so gut wie ja, fangen wir anders an. Im Prinzip bei allen großen IT-Abteilungen, die ich kenne, die haben, ich sage jetzt mal, ein paar große Migrations- und Einführungsprojekte. Dafür gibt es natürlich einen Lenkungsausschuss und wirklich ein extra Team und ein extra Projektmeetings, auch gar keine Frage. Aber sie haben eine Tonne von kleineren Projekten, wofür es eben keinen Lenkungsausschuss gibt, sondern die werden einfach in dem Team, in dem Führungskreis der IT-Abteilung besprochen. Und stellen Sie sich einfach mal vor, Sie treffen sich alle 14 Tage und man sieht, wie die Liste dort wächst. Und man sieht, wie alle 14 Tage, weiß ich, zwei neue Spalten dazukommen oder ein bestimmtes Projekt oder bestimmte Klassen von Projekten einfach wachsen, wie da immer mehr reinkommt. Umgekehrt, wenn Sie sagen würden, wir müssen es alles vollstopfen und wenn alles drinnen ist, dann können wir auch von heutiger Sicht ja zu Weihnachten das fertige Ergebnis präsentieren. Danke, abgelehnt. Darauf habe ich keine Lust zu warten. Ich möchte, dass der Prozess, die Leute und das Tool oder die Tools, dass das von Hause aus in den Rhythmus kommt, dass wir uns eben, von mir aus, bleiben wir bei, alle zwei Wochen zusammensetzen. Es gibt eine bestimmte Meeting-Agenda, eine Runde von Menschen, die dort zusammenkommen, die regelmäßig zusammenkommen, die dieses Multiprojekt-Meeting auch in ihrem Kalender stehen haben und nicht auf Zuruf dann sagen, ich kann oder ich kann nicht oder können wir es zwei Stunden verschieben. Nein, da sitzen, keine Ahnung, 7 wirklich wichtige Leute drinnen und das PMO und vielleicht der ein oder andere Projektleitende aufgrund von Erfordernissen in den Projekten, die auf Zuruf reinkommen oder auf Anmeldung, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass man es schafft, dass man eine Regelmäßigkeit herstellt. Und das ist für mich der wichtigste Prozess überhaupt, einfach mal zu schauen, wo stehen wir denn? Wie weit sind wir gekommen? Was machen wir als nächstes neu? Genau das, Thomas, was du gesagt hast, vom agilen Ansatz her. Ich möchte agil an dieser Stelle ersetzen mit iterativ und rhythmisch regelmäßig sozusagen, ja, wobei Rhythmus hat eh Regelmäßigkeit. Also wirklich, dass man diesen Prozess aufsetzt, dann sagt es ja Multiprojektmanagement-Meeting und wir werden dieses System zum Leben erwecken, aber wir schauen uns das von Anfang an in einem Rhythmus an.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie du schon sagst, es ist ja erstens ein längerfristiges Unternehmen und neben der reinen technischen Baustellen mit Tool Installation, Konfiguration und Schulung hat man ja auch ständig das Thema, eben diese Ergebnisse einerseits intern vorzustellen, auch zu verkaufen, ein bisschen Marketing zu machen. Zweitens entstehen dabei ja auch immer neue Ideen. Ja, das ist ja mit der Grundgedanke, dass man nicht am Anfang alles beliebig klein detailliert aufschreibt, sondern mal anfängt damit, mal sieht, wie es sich anfühlt, was man damit tun kann, um dann festzustellen, naja, die drei Spalten, die wir da mal aufgeschrieben haben, was habe ich denn davon? Brauche ich die überhaupt? Ja, ist ein Pflegeaufwand. Kann man auch mal wieder Sachen raus streichen. Und das kriegt man ja tatsächlich nur dann hin, wenn man es zulässt, auch mit einem nicht fertigen Produkt rauszugehen und Feedback einzusammeln. Ja, was ja wirklich, glaube ich, so die Kernfunktionalität dieser Iterationen ist, dass man sich selbst die Chance gibt, darauf zu reagieren und dann auch zu lernen. Also gerade da würde ich, sage ich mal, unseren Kunden ganz, ganz dringend empfehlen, dass sie im Unternehmen diese Denke zulassen, mit einer nicht fertig konfigurierten Software rauszugehen. Ja, da geht es ja jetzt nicht um Herzoperationen oder Gehaltsüberweisungen, sondern es geht um das Planen von Projekten, die man bisher auch meistens in Excel vielleicht gemacht hat. Jetzt ist es eh schon viel besser und dann kommt halt nächste Woche, wie du sagst, ja, die Risikobetrachtung dazu und halt in 3 Wochen kommt halt die Stakeholderliste noch mit dazu für die Projekte. Das kann man ja alles meistens relativ schnell dann scharf schalten, aber ich Punkt, nicht einfach nur einschalten, sondern alle Änderungen ordentlich begleiten mit einer entsprechenden Schulung, mit einem entsprechenden Change Management, um zu erklären, was man denn da macht und warum man das macht und was der Nutzen ist, weil es ja sonst auch wieder nicht angenommen ist. Und das ist der mühsame Teil dabei, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht die Software konfigurieren. Ja, das machen die meisten Unternehmen und Berater dann, ja, weil sie es ständig machen, so schnell können sie gar nicht gucken, aber dass es bei den Beteiligten ankommt, das ist ja tatsächlich dann die Kunst eines solchen Einführungsprojekts. Ist, damit alle sagen, ah ja, wow, jetzt verstehe ich auch, warum man da Meinungen zum Projekt einholt und vielleicht die Stakeholder wirklich mal aufschreibt, weil wenn es knirscht, würde ich gerne wissen, wie die dazu stehen.
Genau, und apropos dazu stehen, was ist die bessere Variante? Dass man sagt, ihr sollt irgendwas tun und irgendjemand schaut sich dann irgendwann irgendwas an oder dass man sagt, nee, es gibt ein regelmäßiges Meeting und was sich dort jemand anschaut, weiß ich nicht. Ich habe alles zu liefern, was zu liefern ist. Und man merkt auch, dass es angeschaut wird. Also auch zum Thema User Adoption heißt nicht nur annehmen, sondern da gibt es Rechte und Pflichten. Und ich bin schon auch dafür, dass zum Beispiel das PMO oder auch bestimmte Entscheider dann auch mal einen Projektleiter ansprechen und sagen, ich habe da reingeschaut und habe das denn das gesehen? Schön hast du das gemacht. Oder freut mich, dass gleich du, lieber Herr Müller, dass gleich du in der vierten Woche schon dabei warst und das alles schön übertragen hast, dass es dieses wichtige Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, dass das jetzt gleich am Anfang in das System reingekommen ist. Also, dass man auch Feedback kriegt, dass man jetzt nicht irgendeine neue schwarze Box füllt mit irgendwelchen Daten, die man eh vorher für sich selbst auch in diesen Excel und sonstigen Word-Dokumenten und auch selbst in meinem Statusbericht, den ich immer so schön in PowerPoint präsentiert habe, das hat mir doch gereicht und mein Kunde hat das auch schön gefunden. Jetzt muss ich dafür irgendwelche anderen Leute Sachen eintragen in irgendein System. Nein, das muss spürbar sein, dass damit was passiert. Also das heißt, die Leute, die das haben wollten, oder ich bleibe jetzt einmal bei diesem allgemeinen Begriff der Obrigkeit in dieser Projektmanagement-Umgebung, ja, die musste auch mal reinschauen und nicht nur was präsentiert bekommen und auch mal Feedback geben und auch mal irgendwo hinklicken und mal sagen, ja, da ist ein Projekt, da gibt es einen Link, das geht in den Project Workspace, wo ich dann natürlich sicherlich auch Dokumente finden werde, gar keine Frage. Aber alleine mal, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird, nicht, dass ich fragen muss, wo die ganzen Sachen liegen, sondern ich gehe an die zentrale Liste, finde in der vierten Spalte den Link, der in exakt die Webumgebung führt, wo dann von mir aus meine ganzen alten Excel-Dokumente drin liegen und so weiter, aber ich habe es erreicht, ich habe es gefunden und oben drüber steht noch eine schöne Seite, wo dieser Kunde beschrieben wird oder das Produkt oder einfach das Projekt, ja, das man halt da bearbeitet, beschrieben wird, dass man sich auskennt, dass man weiß, wer dabei ist und so weiter. Das ist wirklich so klick, klick. Ich klicke auf die Zeile und ich klicke auf den Workspace und ich sehe, bam, wer ist in diesem Projekt dabei und worum geht's da. Mit 2, 3 Klicks bin ich da und nicht so, wo hat dann das abgelegt? Da war doch normalerweise, nehmen wir doch immer, was eine PowerPoint. Ah, hier sind 5. Wie heißt die nochmal? Projektübersicht finde ich da jetzt keine. Dann mache ich doch mal eine auf. Nein, das will ich nicht mehr. Ich will, also wenn ich eine Frage zu einem Projekt habe, dass ich auf diese Liste gehe, die Zeile aussuche, den Link klicke und ich bin da, wo ich hingehöre. Alleine, dass das als No-Hanging Fruit wahrgenommen wird, weil andere Leute, die in dem Projekt eben halt mal nachschauen wollen oder sich einfach umschauen wollen, dass die das können und dann aber vielleicht eben auch das Feedback biegen, dass sie sich freuen, dass das schon da ist und nicht nur so, das war ja klar, haben wir bestellt. Ja, ja, stimmt schon. Ich freue mich auch, ja, wie ein kleines Kind, weil mich gefreut, wenn ich meinen Onkel zum Essen eingeladen hat. Ja, war ja klar. Nein, war eben nicht klar. Ich habe mich extra bedankt. Und hier ist es genauso. Man kann auch mal sagen, danke, dass diese Einladung angenommen wurde und danke, dass ich jetzt hier ein leichteres Leben habe. Und dass man sieht, dass da was passiert. Und da möchte ich nicht ewig drauf warten, sondern ich möchte, dass das wächst, dass das mehr und mehr ist. Thomas, genau wie du es vorhin gesagt hast, die Leute haben aber Schwierigkeiten damit, dass sie mit einem halbfertigen System ins Rennen gehen. Ja, was heißt halbfertig? Aber es wird besser und es geht darum, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu zeigen und es zu leben und alle zum Mitmachen zu animieren und nicht sagen, ja, wir bereiten das jetzt alles vor, wir auf die große Prüfung an der Uni und wenn die Prüfung fertig ist, haben wir die Prüfung geschafft und danach, was habe ich da eigentlich gelernt? Weiß ich nicht, aber die Prüfung habe ich bestanden. Darum geht es genau gar nicht. Wir haben eine Dauerprüfung hier oder nicht Prüfung, wir haben ein Dauerleben hier in den Projekten. Darum geht's. Das soll nur ein lebendes System ist ein gutes.
Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn du sagst halbfertig, muss man ja auch über mal fertig reden. Wann ist denn so ein Einführungsprojekt denn tatsächlich mal abgeschlossen? Also das ist ja dann ganz schwierig scheinbar, oder? Wird es überhaupt jemals fertig? Oder ist es tatsächlich so, dass ich mich auch als Anwender weiterentwickle, dass ich mehr lerne, dass ich wiederum neue Anforderungen kriege? Ist das ein Fass ohne Boden?
In Wirklichkeit ja, aber natürlich mit Abständen auch mal, wo Ruhe einkehrt. Also wir haben viele Kunden, die dann nach 6 Monaten mal sagen so, erste Runde ist durch. Und da sagen wir dann auch oft absichtliche Leute, langsam, vielleicht auch mal runter vom Gas, wie mein Sohn sagt, aber vom Gas. Also jetzt lebt mal ein bisschen mit dem, was ihr gerade habt. Wir wollen die Leute jetzt dann vielleicht nicht nach 6 Monaten dann mit einer Überforderung beglücken, sondern wir wollen ja, dass das eben permanent weitergeht, aber dass man auch mal eine Pause hat, dass man einfach mal nutzt, was man hat, dass man neue Anforderungen vielleicht auch mal auf einer breiteren Basis zusammenträgt und sagt, na, wir haben da 5 verschiedene Ansichten, wie der Statusbericht und die 2. Seite davon und keine Ahnung, also da geht es ja dann auch mal ins Detail. Das ist ja dann nichts mehr so wie am Anfang, wo man sagt, na Leute, jetzt lasst uns mal was hinstellen und das, was da steht, damit arbeiten wir dann mal. Ja klar, damit muss man dann auch mal eine Weile arbeiten. Dann hat man das getan, dann hat man verschiedene Meinungen, dann wird man die zusammenbringen und dafür kann man sich ja gerne auch mal ein bisschen Zeit lassen. Weil nur, wenn ich jetzt ein paar Stunden damit gespielt habe, damit kann ich sicherlich die groben Blöcke mit gut oder schlecht beurteilen oder sagen, das und das muss noch anders werden, da ist noch eine Berechtigung falsch oder da fehlt ein Feld oder irgend sowas. Ja, klar. Aber wenn dann schon mal was da ist, dann ist eine Verbesserung ja, die hat dann auch die Chance, dass es eine Verschlechterung ist, wenn man es falsch macht, oder? Am Anfang ist es wahrscheinlich einfach viel besser zu machen, weil wenig da war. Aber wenn dann schon mal was Gutes da ist, hat man auch die Chance, das dann eben weniger gut auszuprägen. Also insofern mal ein bisschen langsamer. Und insofern, glaube ich, sind es Wellen. Also es sind Wellen von, man ändert was, man adaptiert sich, man schult es, man ja, benutzt es und schaut danach wieder weiter, wo haben wir denn die nächsten Potenziale. Und wir haben Kunden, die haben wir seit 20 Jahren, länger als 20 Jahre, und denen fällt immer wieder was ein. So wie du gerade vorhin gesagt hast, auch, oder nee, in einer Episode davor, Case Study von Nuts, ein Kunde, der im Interview eben ganz klar gesagt hat, dass es da andere Abteilungen gibt, die von der Nachbarabteilung sehen, was die Schönes Neues haben und die es dann auch haben wollen. Also es gibt ja viele Gründe, warum es nicht zu Ende ist, ja, weil es andere Leute haben wollen, weil dieselben noch neue Funktionen haben wollen. Es wechseln ja auch mal Leute. Also in Wirklichkeit, das muss man mal fairerweise sagen, auf lange Sicht, das ist schon Fass ohne Boden, aber Vorsicht, lass ein bisschen genauer ausdrücken, das Fass hat natürlich schon einen Boden, aber der Boden hat Löcher, wo immer mal was rauskommt. Also wir wollen da schon was schaffen, was Gehaltvolles, und natürlich wächst dann halt immer langsamer auch, das ist schon klar. Aber wie gesagt, wir haben Kunden, die auch nach 10 Jahren noch neue Ideen haben.
Ja, und wenn man jetzt nochmal, wie gesagt, die erste und zweite Episode sozusagen nachwirken lässt, wo man sich erstmal eine Richtung gesucht hat, was will man denn machen, dann sucht man ein Werkzeug aus auf Basis von Anforderungen, die konnte man ja zu dem Zeitpunkt gar nicht alle kennen. Ja, und wenn dann plötzlich ein Tool da ist, das vielleicht auch noch gut funktioniert und die gewünschten Ergebnisse liefert, dann kommt man erstens auf neue Ideen, man entwickelt sich weiter, der berühmte Reifegrad wächst und wächst. Das heißt, die Beteiligten verstehen immer mehr, was dort passiert. Und da muss man auch ein bisschen Zeit lassen, im Sinne von die Projektleiter, die Portfolio-Manager, die Teamleiter, die haben ja alle auch noch Tagesgeschäft. Ja, die leben ja jetzt nicht nur, um dieses Werkzeug zu bedienen, das sollten sie auch wirklich nebenbei machen, das soll weniger Arbeit werden auf jeden Fall, sondern das wird dann einfach ein paar Wochen, manchmal auch Monate dauern, bis bei allen angekommen ist, wow, das hat uns ja jetzt wirklich vorangebracht, das bringt uns ja ganz neue Ergebnisse. Könnten wir noch nicht vielleicht die Projektideenliste damit anflanschen, dass wir da kein Gap mehr haben? Können wir nicht die Daten gleich nach PowerPoint übergeben für den Statusbericht, den wir regelmäßig abliefern müssen? Und da hatte man vor einem halben Jahr noch gar nicht dran gedacht, weil man da den Statusbericht noch in Word geschrieben hat, weil es sowieso keine Datenquellen dafür gab. Und ich glaube, das ist genau dieser langfristige Prozess, den du angesprochen hast, dass man besser wird, dass man mehr verstanden hat und natürlich im Laufe der Zeit auch auf den Geschmack kommt, um zu sagen, Moment, da gibt es doch hier noch ERP-Daten und da gibt es da drüben noch eine Risikodatenbank und hier unten gibt es vielleicht noch ein Workmanagement-System in DevOps oder Jira. Das wäre doch eigentlich auch eine coole Geschichte, wenn wir das mit integrieren könnten. Also dieses Thema, einen wirklich soliden, funktionierenden Projektmanagement-Kern dann mit anderen Systemen zusammenzustecken und zu verdrahten, aber das passt ja nicht mehr unbedingt in diese Episode, sondern das wollen wir uns mal noch extra anschauen, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Genau, dafür machen wir noch mal eine extra Episode hinterher, wie man das noch weiter ausbauen kann. Aber vielleicht noch einen abschließenden Punkt zur Optimierung, und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch noch mal das Thema Reifegrad. Es gibt ja schon manche Leute, die dann meinen, die Reife würde sich dadurch ergeben, indem sie möglichst viele von den Möglichkeiten, die es da gibt, abbilden und das dann natürlich auch möglichst gut, gar keine Frage. Ich finde immer, die Reife gehört zu dem, was man sich davon ausgesucht hat. Ja, sie müssen nicht alles das tun, was andere auch machen. Sie müssen das tun, was zu ihnen passt. Und das sollen sie möglichst gut machen. Und das drückt dann die Reife aus. Ja, das heißt, ich muss, wenn ich mich fortbewegen möchte, oder nee, bleib mal hier beim Projektmanagement, wenn ich alle sprechen von Risiko. Einfaches Beispiel. Nur weil in den Lehrbüchern steht, dass man Risikomanagement machen muss, sie aber, sagen wir mal, sehr viele Projekte haben, die nicht besonders groß sind und sehr nahe an einem Standard sind, und sagen wir mal, vielleicht sogar so eher so einen Serienprojektcharakter haben, nennen wir es mal so, ja, ist die Chance, dass da großartige Überraschungen vorkommen, ja eher gering. Aber in den Büchern steht, und Sie sind vielleicht zertifizierte Projektmanager, Sie müssen ein Risikomanagement machen. Schon, aber wie viel davon müssen Sie denn für diese gerade geschilderte Umgebung davon reinbringen? Also sind Sie deshalb weniger reif, weil Sie jetzt kein ausgewachsenes Risikomanagement haben, obwohl das für Sie gar nicht so wichtig ist? während Sie bei Ihnen es ist als viel wichtiger ansehen würden, dass vielleicht die kleineren To-Dos und dass andere Dinge wichtiger sind und dass es viel klarer ist, dass der Projektauftrag richtig ist und dass man wirklich weiß, was zu tun ist, anstatt sich hinterher mit dem Risiko damit zu beschäftigen, was gerade alles schiefläuft, wenn man vorher nicht genau geschaut hat, was man machen soll. Ja? Also was ist für Sie und Ihre Umgebung wichtig? Das muss identifiziert werden zum Thema Unvollständigkeit eines Systems und darin müssen Sie dann gut werden, sehr gut werden oder auch exzellent werden. Das ist die Reife, die Sie suchen sollten. Sie sollten nicht die Reife suchen im Sinne von, wir müssen aber noch das Feature einbauen oder die und die und die und die Methode einbauen. Ja, schon. Dann, wenn Zeit ist. Aber machen Sie es schrittweise und das, was Sie machen, machen Sie es richtig gut. Und vor allem kommen Sie irgendwann auch dazu, zum Thema Messen. Messen Sie mal irgendwann, wie gut Ihre Projekte wirklich besser werden. Und bitte nicht irgendwann, sondern möglichst früh. Wir machen das Ganze ja, um Projektmanagement besser zu machen. Was messen wir in Projekten? Termine, Kosten, Zielerreichung. Ja, ist schon die Frage, ob man das auch so sauber messen kann. Aber auf jeden Fall dieses magische Dreieck, das in der Regel ja zur Messung herangezogen wird. Und die Frage ist an dieser Stelle ja tatsächlich, können Sie messen, ob Ihre Projekte besser werden? Und wenn ja, fangen Sie früh damit an, weil Sie ja sonst keine Verbesserung nachweisen können. Also scheuen Sie sich nicht davor, auch einen schlechten Zustand zu dokumentieren, weil nur wenn Sie einen schlechten Ausgangszustand haben, können Sie die Differenz zu Ihrem dann, was ich was 6 Monate später, besseren Zustand darstellen. Hinterher heißt es dann so, das war doch vorher auch genauso gut. Nein, war es eben nicht. Leider haben Sie vergessen, den schlechten Zustand zu dokumentieren. Also werden Sie besser in dem, was Sie brauchen, also besser heißt an dieser Stelle auch reifer, und messen Sie eben, was weiß ich was, wie viele Projekte haben wir überhaupt drinnen, ja? Messen Sie die Qualität Ihrer Projektumgebung. Komisch. Ja, ist es jetzt besser oder schlechter, wenn ich alle Projekte drinnen habe? Ist es jetzt besser oder schlechter, wenn ich wenigstens eine Ampel pro Projekt drinnen habe? Ist es jetzt besser oder schlechter, wenn ich auch den Link zur Projektdokumentation finde? Das sind ja alles zählbare, ganz primitive Dinge, wo Sie aber sagen können, wir haben jetzt alle 70 Projekte drinnen. 4 Wochen später haben Sie bei allen 70 Projekten die ersten 7 Felder ausgefüllt. Da steht nämlich drinnen, wer ist der Sponsor? Klassiker. Wer ist denn der Sponsor? Fangen Sie mal an. Wenn das Projekt super läuft, melden Sie wahrscheinlich 3. Das war meine Idee. Das wollte die haben. Genau, die Projekte, die am Abgrund stehen, sagen, also ich habe das Projekt ja nicht begonnen, meine Herren. Ne? Also wer auch immer das haben wollte, so ich weiß nicht. Also Klassiker, finden Sie von 70 Projekten die Spalte mit dem Namen, wo der Sponsor drinnen steht. Wer verantwortet dieses Ding eigentlich? Aber es ist ein Qualitätsmerkmal. Es ist eine Frage von Reife. Ja, wir haben die nächste Spalte und damit, wenn die vollständig ist, sind wir wieder ein Stück reifer geworden. Und orientieren Sie sich bitte an diesen zählbaren, messbaren Dingen, im Ausbau von dem, was Sie da schon geschaffen haben. Zählen Sie es, messen Sie es, zeigen Sie, wie gut Sie geworden sind. Das ist für mich Reifegradmessung, weil es zu Ihnen passt und nicht, weil es in irgendeinem Buch steht. Plädoyer zu Ende.
Gekauft. Das Tool ist eingeführt, alle sind begeistert dabei, die Beteiligten geschult, 1000 Wünsche sind auf der Liste. Aber für heute nicht mehr. Ich glaube, alle sind zufrieden mit dem eingefügten Werkzeug und freuen sich dann auf. Gibt es noch eine Episode, Hans?
Ja, die letzte Episode dieser Reihe, wie man ein Multiprojektmanagement-System einführt, wäre dann die 4. und letzte, die sich eben genau mit den von dir vorhin schon angeschnittenen Themen der Erweiterbarkeit beschäftigt. Also wir wollen allen denjenigen, die schon ein laufendes System haben, nochmal ein paar Flausen ins Ohr setzen. Was könnte man denn sonst noch alles anstellen? Das ist eher eine kreative Session, glaube ich. Aber bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.